The Space wird dir präsentiert von IKEA.
Willkommen in meinem Space, heute mit der Rina Krishnaraya. The Space kannst du übrigens nicht nur hören, sondern auch gratis schauen. Alle Folgen findest du jetzt auf Join.
Du sagst Comedian, Würfel der Wahrheit. Alright.
Das ist ein sehr bequemes Sofa.
Rina Krishnaraya, willkommen im Space.
Danke.
Schön, bist du da. Herzlich willkommen.
Überlegen, wie ich hier anhocke.
Ja, man kann sich ansetzen, wie man will. Man kann liegen,
ich würde nicht gleich hocken wie du.
Wie Synchronschwimmen.
Ja, voll.
Sehr schön. Also. Hey, du hast mir aufgeschrieben, was gekommen bist. Und zwar, du sagst Comedian. Mhm. Du tourst in der ganzen Schweiz auf den grossen Bühnen. Du bist Studentin. Ja. Tourst in den grossen Hörsälen
von der Uni. Es ist wirklich im grössten Hörsaal an der Schule.
Mit den grossen Büchern oder dem grossen Laptop mit allem. Reden wir also darüber. Du bist im Appenzell aufgewachsen. Deine Eltern sind aus Sri Lanka. Ganz viele Themen, die wir heute echt zusammen darüber reden wollen. Zuerst nimmst du mir bewundern, jetzt quasi hier und jetzt, heute. Mhm. Wie fühlt sich das an, Rina Krishnaraya zu sein?
Das klingt, als ob Rina Krishnaraya eine krasse Person wäre.
Ist es nicht?
Nein, ich glaube nicht. Sie wünscht sich vielleicht manchmal. Mhm. Aber ich glaube, sie fühlt sich als Rina Krishnaraya auch ein bisschen erschöpft, aber auch voller Energie. Ich glaube, als Rina Krishnaraya ist man einfach immer im Extrem, egal auf welcher Seite oder egal auf welcher Höhe, man ist immer voll am Arsch oder voll parat, um irgendetwas kaputt zu machen oder keine Ahnung. Also, bist immer so ein bisschen auf Zack.
Okay.
So.
Extrem. Reden wir nachher auch noch darüber. Mhm. Hast du so in der Familie schon früher die Rolle von der Unterhalterin gehabt? Also, die Entertainerin, die in der ganzen Family alle unterhalten hat?
Ich glaube irgendwie schon. Ich glaube, es ist schon recht früh zugeschrieben worden. Und ich glaube, ja doch, ich hatte schon immer eine grosse Klappe.
Okay.
Es ist, glaube ich, nicht immer bewusst wollen in dem Mittelpunkt, aber irgendwie ist es passiert. Wie kann ich es unterbewusst wollen? Aber ja, voll, doch schon. Viel weniger als in der Schule. In der Familie konnte ich es, glaube ich, recht ausleben. Mehr als in der Schule.
Hat es einen grossen Unterschied gegeben, deine Eltern sind aus Sri Lanka, so das Leben daheim in der Family und das Leben in der Schule mit Freunden auswärts? Oder ist es für dich so fließend gewesen? Wie hast du das wahrgenommen?
Also, ich glaube schon. Also, ich glaube, mittlerweile ist es recht fließend. Klar, es gibt einfach gewisse Unterschiede, weil allein schon, welche Sprache ich rede, je nachdem, mit wem ich es habe, quasi. Und es ist dann einfach, früher habe ich es wirklich klar abgetrennt. Ich habe auch Leute eben gerne zum Beispiel Kollegen zu mir eingeladen, weil ich ja dann nicht wünsche, dass sich so die zwei Kulturen irgendwie clashen. Und eben, da habe ich bis heute noch irgendwie Kollegen zu mir heimgekommen, zu meinen Eltern dort. Und manchmal habe ich so, wie verhalte ich mich jetzt genau? Also, ich meine, jetzt mittlerweile geht das klar, aber früher habe ich das schon vermieden, dass ich die zwei Welten unbedingt. Also, ich wollte schon, wollen, dass sich die zwei Welten zu einem werden, aber auch irgendwie nicht. Weißt du, was ich meine? Das ist wie so.
Wieso nicht? Oder warum hast du das Gefühl, ich will das gleich auseinanderhalten?
Ja, weil ich wie so gewusst habe, also weil ich auch nicht gewusst habe, wie ich mich verhalten sollte. Weil ich habe wie daheim so eine klare Rolle. Man hat doch wie so eine gewisse Familiendynamik immer so ein bisschen.
Was war deine Rolle gewesen?
Hey, ich bin, glaube ich, auch immer so ein bisschen die Reif gewesen dort. Nein, ich habe meinen Eltern halt so viel gesagt und viele Zeug müssen erklären. Und ich glaube, die mit der grossen Klappe, auch so ein bisschen emotional. Aber ich glaube, meine Eltern schätzen meinen Rat immer mega fest.
Also hast du ihnen, verstehst du das richtig, hast du ihnen wie auch teilweise ein geholfen so mit alltäglichen Sachen, wo du wie ein besseren Zugang hast dazu?
Zeug übersetzen. Ich glaube, das sind so die typischen Hausaufgaben, die so Sekundokinder haben. Aber ja, es ist halt natürlich schon, eben daheim bin ich sehr erwachsene Person in ihm gewesen, die verantwortungsbewusst, die eben voll plant ihr Leben. Und ich habe gefühlt das Gegenteil zwischen meiner Kollegengruppe, weil dort bin ich eben die kindisch und unverantwortungsvoll. Ich komme immer zu Sport. Und
das heißt, die Balance, oder? Wo du die Heim und Auswärts hast können halten.
Ja, voll, das stimmt. Es ist wie so, eben manchmal hat es mich dann auch geärgert, wenn meine Kollegen gesagt haben, oh ja, eben, du bist immer so verpeilt. Und ich denke, Alter, wenn ich ja wüsste, daheim, habe ich immer das Leben im Griff und alle anderen nicht. Oder andersrum. Und ich glaube, das sind wieder so die Extreme. Ich glaube, es ist wie so eben voll im Griff oder voll verhängt. Das ist wie so Leute dazwischen irgendwie gewesen.
Das zieht sich durch, he? So die Extreme. Aber am Schluss auch wieder Balance geben. Aber wünschst du dir manchmal, dass alles ein bisschen ausgeglichener wäre?
Ja, irgendwie manchmal, ich weiß nicht, ich fühle mich immer, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber fühlst du dich nicht auch immer traurig oder glücklich? Das muss ich einfach Es gibt oft nichts.
Nichts dazwischen.
Nichts dazwischen.
Also, ich habe das sicher ähnlich gehabt bis so Mitte 20. Bei mir ja. Hat das dort angefangen umstellen.
Oh nein!
Und alles hat so ein bisschen, neben auf eine schöne Art, alles ist so ein bisschen entspannter geworden. Man fühlt schon immer noch auch die Extreme, aber sie werden wie weniger extrem. Zum Beispiel bei mir ist das so gewesen. Es ist wie so ein bisschen alles ein bisschen ausgewogener geworden. Mhm. Und auch, ich habe so ein Gefühl, ich bin nicht mehr so hin und her gerührt von externen Sachen, cool. Sondern passiert mal das und bist so ein bisschen, ja, easy, ich kann das handeln oder mhm. ist mega schön, so, ja, easy, aber ist jetzt nicht gerade das Größte auf der Welt, so ein bisschen, alles ist ein bisschen, alles wird ein bisschen normaler irgendwie. Man macht ja auch viele Erfahrungen nicht mehr das erste Mal,
hey,
oder?
Das stimmt, ja, ich meine, ausziehen, ich habe das Gefühl, jeden Monat ändere ich mich auch, also jetzt, es wird immer weniger, aber es ist halt wie so die Phase, so zwischen 18 bis jetzt, wahrscheinlich bis 25 oder so, weil du einfach das Gefühl hast, jedes Jahr ist irgendwie so krass gesehen. Also gut, bei mir ist jetzt auch, ich schmeiß mir auch wieder krasse Züge am Linien, weil ich mir denke, ich könnte auch ein bisschen mehr chillen. Aber
du tourst jetzt auch auf den grossen Bühnen, spielst vor einem riesen Publikum, das erste Solo-Programm ist am Laufen. Dann hast du für dich gemerkt, der Weg in die Comedy, das ist einer, wo ich will gehen. Ich will auf der Bühne stehen, ich will Leute unterhalten, ich will sie zum Lachen bringen und eine gute Zeit. Wann hast du das gemerkt?
Ich weiss nicht,
wie bist du in das reingekommen, sozusagen? Wie bist du da geendet, wo du jetzt bist?
Ich glaube, in so etwas rutscht man doch immer rein. Ich glaube, das ist nie so... Ich weiss nicht, also, es gibt sicher ein paar Leute, die sagen, ich würde Comedian werden, nachher machen sie den Weg. Aber ich glaube, ich habe immer so das Gefühl, 70% der Leute haben wie so das Gefühl, ja, dann probiere ich mal aus. Dann ist wie so, oh shit, was, ich bin voll gut. Und ich glaube, so ist es auch bei mir so ein bisschen. Ich weiss bis heute nicht, ob das jetzt mein finaler Weg wird. Mein Studium läuft noch. Es ist jetzt schon nicht, dass ich 100% auf Comedy setze, aber ich glaube schon, dass das der richtige Weg ist. Und es ist halt wie cool, um noch so einen Backup-Plan zu haben. Hey, es hat ja alles angefangen mit dieser Matura-Arbeit.
Genau, du hast das Programm geschrieben und dann das aufgeführt.
Voll.
Und dann haben die Leute gelacht und du so, hä, was, ist das wirklich lustig? Also, wie ist denn das gegangen, wenn so das erste Mal die Leute so anfangen zu grölen, weil man etwas erzählt?
Im Fall, ich habe gerade so den Flashback auch gehabt, vor allem, wo das mal bei meiner Premiere mein Lehrer kam, der meine Matura-Arbeit betreut hat. Und ich meine, wenn der da, eben, das ist wie so, wo ich ihn gesehen habe und gemerkt habe, hey, ich habe ihn jetzt vor 4-5 Jahren gesehen. Und dort hat er mich dort mal das Ganze begleitet. Ich habe null Erfahrung gehabt und hat er mich an der Premiere gesehen, quasi schon professionell. Und ich glaube, für ihn und mich war das so ein besonderer Moment gewesen, wo wir gemerkt haben, hey, also, ich verdanke das auch ihm und er ist natürlich, hey, du hast so ein Talent und wir sagen, ja. Und es ist wirklich ein emotional mega, mega schöner Moment. Und dort habe ich einfach auch gemerkt, es ist alles so ein bisschen schicksalmäßig passiert. Es ist, ich meine, auch die Matura-Arbeit, ich wollte eigentlich nie Stand-up-Comedy machen. Ich wollte eigentlich ein Theater aufführen. Dann hat er gemeint, ja, aber es braucht halt Statisten und Requisiten. Und dann habe ich halt alles nicht gehabt.
Das ist mir zu aufwendig.
Es ist zu aufwendig.
Alle Freunde organisieren. Ja. Das ist mega.
Ja. Und hey, alle meine Freunde stehen so nicht gerne im Mittelpunkt. Das ist so, ach Mann.
Mach es halt allein.
Ja, voll. Ja. Und dann bin ich so gesagt, Stand-up-Comedy, ich weiß nicht. Ich habe jetzt das selber nie konsumiert. Ich bin auch recht kritisch gegenüber dem gewesen, weil ich auch, aber du bist so ganz allein auf der Bühne und hast irgendwie nur ein Wörter. Und war, ja, aber trotzdem habe ich dann auf ihn gelassen und habe ein paar Leute interviewt, ein paar Comedians und wie gemerkt, das geht doch. Es macht mir Spass, auf der Bühne zu stehen. Und ich glaube, jetzt, wenn ich zurückschaue, irgendwo existiert, glaube ich, das Video noch von dieser Matura-Arbeit-Aufführung. Ich habe es nie mehr angeschaut, es ist auch nicht öffentlich zugänglich oder so. Ich würde es auch nie mehr anschauen.
Oder vielleicht mal in Zukunft so eine Show einbauen und wie über dich selber auch lachen. Das ist ja, das finde ich bei Comedians so stark. Ihr schafft es wirklich, auf der Bühne euch quasi Blöße zu geben. Ihr lacht über euch selber, über Missgeschicke, die passiert sind. Und das ist auch etwas, was viele Leute nicht können oder nicht so gut können, über sich selber lachen. Schon gar nicht vor irgendwie 1000 Leuten und sich dann da so quasi, ja, sich bloßstellen.
Ja, voll.
Das könntest du eigentlich mal machen. Also.
Ja, ich glaube, ja, hey, mach das mal. Ja. Stell dich mal bloß. Nein, aber ich glaube, das Problem ist halt, wie wenn man einfach das oft macht, wird es aber irgendwie traurig. Das musste ich auch selber lernen. Weil am Anfang war es so, okay, gut, ich sage jetzt einfach, dass das nicht lustig war. Aber wenn halt alles nicht lustig ist, dann ist es ein bisschen so, oh, egal.
Ja, da gibt es auch nicht mehr viel rauszuholen. Hey, wie haben denn so deine Eltern reagiert?
Ich darf meine Schuhe.
Mach, wie du willst. Du darfst Schuhe abziehen, sitzen, liegen. Es ist da alles easy.
Heute Morgen duschen ist von dem. Ich möchte es jetzt eigentlich nicht.
Super. Das ist immer noch umsprechen, wenn ein bisschen.
Ja, das ist einfach immer so. Ich weiss, dass wahrscheinlich die Sendung meine Mami schaut, wenn sie sieht, dass ich immer so da hocke. Ist dann wie so.
Ah ja.
Was hast du dort gemacht? Das ist wie so gut.
Deine Mami, genau zum Beispiel. Oder? Wenn die jetzt die Sendung schaut, deine Eltern sehen, du bist in den Medien präsent, du bist auf der Bühne, du bist überall auf Social Media aktiv und so. Wie reagieren sie auf deine Erfolge oder auf deine ersten Erfolge? Was haben sie so gefunden? Mhm. Also, hey, Mädchen, mach mal etwas rechts oder nein, voll cool, wir unterstützen dich.
Ja, es ist schon. Also, ich meine, ich war selber überrascht von der Reaktion von meinen Eltern. Weil ich zuerst, sie sind schon die klassischen tamilischen Eltern, die wollen, dass man in die Uni geht, Arzt, Ingenieur wird, also dass ich das werde und so.
Alles darunter zählt eigentlich nichts.
Hey, voll! Es ist wie so, weil, ich meine, das ist halt immer die Überkompensation. Ich meine, sie haben alle die Chance halt nie gehabt. Und dann müssen sie halt immer so umso mehr, dass wir es halt wollen. Also ich habe auch lange gebraucht, um das zu checken, weil ich denke, nein, das ist mein Leben. Aber eben, es ist einfach die krasse Überkompensation. Ich meine, ich verstehe es auch, wenn ich all die Chancen nicht gehabt hätte, bin ich mir so, hä? Wieso nützt die Chance nicht? Was, wenn ich das gehabt hätte? Und ich glaube, es ist einfach, dass meine Eltern, wo ich mega stolz auf sie bin, dass sie irgendwie einfach geschafft haben, um das wie so wie anzukommen in der Schweiz quasi. Ich meine, sie haben wie ihre, sie sind wie so erzogen worden, aber ganz andere Zeit, andere Welt. Das ist wie voll die Herausforderung. Ich glaube, das merke ich auch jetzt immer, je älter ich werde, desto mehr verstehe ich sie auch. Ich glaube, das ist völlig etwas Normales. Meine Eltern so, oh, die sind voll blöd. Und irgendwie so, aha, oh.
Das hat schon Sinn, warum sie da sind, sehr Band.
Ja, voll. Und trotzdem, als ich dann mit Comedy angefangen habe, sind sie mir so gewesen, hey, mach, wenn es Spass macht, was ich gut, wenn du an die Uni gehst. Ich glaube, sie haben genauso wenig eigentlich auch wie ich erwartet, dass das so etwas Grosses wird. Weil ich, also, ich habe nie im Leben gedacht, dass jetzt Geld mit dem macht, dass ich hier sitze auf dem Sofa und gefilmt wird. Und das ist wie so, und vorher in der Maske war. Das ist alles so mega etwas Surreales. Und ich glaube, sie und ich haben gleichzeitig angefangen zu checken, dass das etwas wird. Und ich glaube, wir sind, das finde ich mega cool, ich glaube, meine Eltern und ich haben die ganze Zeit so ein bisschen die gleiche Meinung, so ein bisschen über meine Karriere, was ich machen will. Sie vertrauen mir auch extrem, weil sie wissen, hey, du triffst sicher die gute Entscheidung. Und, jetzt, was krass war, ist, einfach, dass mein Papi letztens einfach so gemeint hat, ah ja, jetzt wegen der Comedy, weißt du, wenn irgendwie, also er hat so gesagt, ja, ist aber voll Stress und so mit Uni, also ist ja immer wieder, aber es ist voll aushaltbar. Ich war so, ja, gell, wenn sie zu Stress, kannst du auch mal eine Pause bei der Uni machen. Und ich war so, was hast
Pause
du gesagt?
Pause vom Studium, das ist so für sie wahrscheinlich bisher ein No-Go gewesen. Und jetzt,
hey, voll, jetzt schlägt er es davon. Ja. Und ich war irgendwie so, nein, sicher nicht, ich will weitermachen. Ja. Das ist mir total, es verblüfft mich unglaublich. Und es ist einfach so toll, zu merken, dass wir so, sie mich so supporten. Ich meine, es ist gerade so auf dem Bild. Es ist wie, ich weiß nicht, da bei dem Bild.
Das du hast drei Bilder mitgebracht, genau. Ja, genau. Die haben wir aufgestellt, die hast du mir zugeschickt. Das ist gerade links, oder? Wo er da, das ist dein Papi, deine Mami wahrscheinlich.
Genau.
Ja, und du zusammen im Lift, wo er wohin fahren oder wo er geht.
Ich bin gerade zurückgefahren vom Privalo. Und zwar habe ich dort, bin ich nominiert als Newcomerin und bin hat den Preis dann leider nicht gewonnen, was aber voll okay ist, weil der Remo Farage nicht mehr nominiert war, wo eben unglaublich ist und
aus dem gleichen Ecke kommt wie du, so. Also geografisch.
Also ja.
Mehr oder weniger.
Nein, also gut für Außenstehende natürlich wirkt so. Nein, aber auf jeden Fall ist mir so gewesen, ey, ich bin nicht jetzt mega traurig gewesen, aber hat gedacht, ah ja, ist schon ein bisschen schade, natürlich, dass ich immer irgendwie verloren hat oder so. Und das ist irgendwie ein mega toller Abend gewesen, weil meine Eltern, das haben irgendwie voll nicht gekannt irgendwie von ihnen. Im Auto haben sie mich dann so aufgebaut. Also nein, nicht, dass ich nicht kenne, dass ich mich aufbauen. Aber es war wie so, eben, und wenn er nicht spricht, dann kommt er sicher. Und meine Eltern sind aber eigentlich haben mich immer so mega ehrgeizig erzogen. Und hey, eben jedes Ding, der Kölsch. Und haben immer so grosse Erwartungen an mich gehabt. Und dass sie mich aber jetzt aufgemuntert haben, dass eine Niederlage auch okay ist, das ist so etwas Westliches in dem Sinn. Also das habe ich niemals als etwas Westliches wahrgenommen. Und dass sie das wie so den Turn gemacht haben und mich so aufgebaut haben, das war ein mega schöner Abend. Ich glaube, das war auch richtig so. Und ich gemerkt habe, hey, meine Eltern, die sind da 100% hinter mir.
Ich finde das sehr schön, wenn man wie so merkt, dass dass die Beziehung zu den Eltern nicht einfach irgendwie mit 18 aufhört, sondern dass das sich weiterentwickelt. Aber da muss man wie auch ein bisschen drin investieren, also dass man es auch weiterhin gut damit will. Ich meine, am Anfang, wenn du Kind bist, bist du einfach abhängig von ihnen. Oder sie füttern dich, sie geben dir ein Dach, sie sind eigentlich Götter. Oder?
Ja,
und dann später merkst du, ah nein, sie sind eigentlich auch nur Menschen. Mhm. Und dann musst du wie auch ein bisschen daran arbeiten, dass so die Beziehung wie auch gut bleibt. Voll. Und ich habe das Gefühl, es ist mega schön zu sehen, wie du deinen Weg weitergehst und dich auch weiterentwickelst. Mhm. Und sie kommen wie so ein Stück weit wie auch mit.
Hey, mega. Ich glaube, das ist auch das Schöne, dass meine Karriere jetzt so früh angefangen hat, weil sie sind auch wie noch voll dabei. Ich glaube, wenn ich mit irgendwie 30 angefangen hätte, ist da wie so etwas, eben später sind sie vielleicht dann doch nicht mehr so close. Also, wie man halt eben selber Freunde, vielleicht Kinder, vielleicht eigenes, also eigenes Haus und so hat. Mhm. Und dass ich auch eine Schwester habe, das ist halt natürlich auch etwas, was halt noch eben bindet. Und ich meine, ich wohne ja eigentlich in Bern, aber ich bin trotzdem fast jede zweite Woche dann eben daheim, weil also, eben, es ist halt doch, eben, sie regt mich total manchmal auf. Das ist voll dort, eben, das ist gar nicht so heiß. Wenn daheim ist auch so extrem. Entweder haben wir es richtig gut miteinander und lachen uns alle in den Schatten oder haben den grössten Streit ever. Und das kann auch bei uns so. Und das ist vom einen zum anderen gewechselt.
Auch wieder extrem. Schau, du bist jetzt erst daheim. Also, das daheim ist schon immer noch bei den älteren Appenzell. Und Bern ist irgendwie schon so ein bisschen die WG-Studentenleben. Ja. So ein bisschen, das hast du mir ertappt,
in dem Fall schon.
Das manchmal kommt es auch so. Das kann sich irgendwann ja auch ändern. Wie ist bei euch daheim Humor quasi passiert, gelebt worden? Wer ist neben dir natürlich die lustigste Person in der Family? Also weißt du, wie würdest du euren Familienhumor bezeichnen?
Es ist schon ein bisschen verschieden. Ich glaube, so der Papi und ich, wir haben so einen gleichen Humor. Meine Mami und meine Schwester haben so. Also wir alle schon, also bei uns wird eben viel daheim gelacht. Wir finden alle viele Sachen lustig. Aber ich glaube, ich und der Papi haben nur manchmal so ein bisschen das, mir, also ich, da merke ich auch, ich, Schwester, mein Papi, wir necken uns immer so ein bisschen gegenseitig.
So ein bisschen aufziehen gegenseitig.
Ja, genau, und ich und mein Papi ziehen mega gerne mit auf.
Was jetzt im Moment gerade so?
Ach, im Fall einfach früher noch für so Kindheitssachen oder so. Im Fall. Ich habe so schon echt komische Sachen gemacht auf so Videos. Und zum Teil nehmen meine Schwester immer noch auf, oh, keine Ahnung. Mir passieren immer so komische Unfälle daheim. Und denen machen sich meine Schwester und meine Mutter schon mega gerne lustig. Ja, ja. Vor allem irgendwie so richtig dumm hat sich angeschlagen oder auch richtig blöd den Kopf angeschlagen wie der letzte. Das ist richtig so unnötig.
Da wird auch mal gelacht.
Ja, also, ja, voll. Obwohl, meine Mami und meine Schwester können sie dann nicht so gut handeln, wenn wir sie dann ausziehen. Aber ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es da liegt, dass wir wahrscheinlich alle ADHS haben in der Familie. Also meine Schwester mit mir ist sie diagnostiziert und meine Mami ist sie mega klar. Und bei meinem Papi, hey, vielleicht ja auch. Es ist wie so, vielleicht prägt das auch, vor allem das mit der Höhe und Tiefe. Und der Termin
Frage, hat das zum ADHS, hat das Gefühl für dich jetzt eher dir etwas genützt? Quasi zum kreativ sein und so quasi so kurze Spitzenleistungen bringen, oder so wie eine Sprinterin, oder ist sie auch behindernd, oder wie erlebst du das so?
Ich glaube, dass es jetzt die Diagnose erst etwa 3 Jahre her ist, ist es wie so, ich habe ja schon vorher angefangen Comedy machen. Das heisst, es ist nur in dem Sinne cool, da hat es eigentlich nie beeinflusst. Es ist wie, ich habe einfach gemerkt, gerade als ich angefangen habe, Comedy machen, war auch die Zeit, als ich aufgehört habe in der Schule. Und dann merkst du einfach nach 13 Jahren, wenn auf einmal ein Stundenplan fällt, hey, ich habe wirklich so, alles ist aus der Fuge irgendwie geraten. Und ich hatte dann auch noch einen Nebenjob, ein Praktikum, irgendwie, ich habe es einfach nicht in den Griff bekommen. Ich habe gemerkt, hey, irgendwie alle haben es irgendwie so ein bisschen im Griff. Klar, du bist grundsätzlich ein bisschen verloren, aber ich bin einfach so gar nicht mehr zurechtgekommen. Und dann einfach die ADHS Diagnose dabei geholfen, um das einordnen, in dem Sinne, so, hey, okay, es stimmt eigentlich alles. Es ist einfach jetzt bei mir so, dass ich es vielleicht nicht so gut handeln kann wie andere. Es hat auch genützt, dass ich mich nicht mehr so vergleiche mit anderen Leuten. Und ich glaube, mittlerweile, ich sehe es als Fluch und Segen. Ich glaube, also, ich würde, glaube ich, ADHS jetzt nie irgendwie als Krankheit oder so etwas sehen. Ich glaube, es ist einfach da und ich habe wie gewisse Sachen dem zuschreiben und das hilft manchmal, okay, das und das passiert aufgrund dem und dem. Aber ich glaube, dass ich es nie gesehen habe, als irgendwie, eben, dass ich denke, okay, jetzt habe ich ADHS und darum kann ich das oder darum kann ich das nicht. Genau.
Jetzt bist du eine Weile da im Space und ich habe dir noch gar nichts angeboten. Eigentlich zum Essen und Trinken ist sehr unhöflich. Komm, wir gehen mal schnell über zu unserer kleinen Teebar.
Sehr gern. Ich habe ja meine Socke.
Du kannst sie mal auch ab. Ach, hast du auch. Du kannst sie gleich da lassen. Wenn, wie du willst.
Hey, ich fühle mich wohl. Also
schau, wir können gleich da rein.
Oh, Gutzli.
Und zwar haben wir, oder Tee könnt ihr euch auch gut dazu, aber es ist auch nicht irgendein Tee, sondern jeder Tee steht für eine spezielle Eigenschaft, eine gute, positive Eigenschaft. Also Gerechtigkeit, Nächstenliebe, Demut, Ehrlichkeit, Geduld. Es nimmt sich im Wunder, welche von diesen Eigenschaften passt am besten zu dir und das ist dann dein Tee.
Okay, ich glaube, okay, Ausschlussprinzip. Ich glaube, Geduld ist es absolut nicht.
Ja, ja.
Das kann man schon mal so einen Kübel werfen. Ich schwenke mega fest zwischen Gerechtigkeit und Ehrlichkeit. Ich glaube, das sind so meine zwei Kerneigenschaften grundsätzlich. Gerechtigkeit.
Obwohl,
Ehrlichkeit ein bisschen fein ausgesehen vom Tee her.
Hey, der ist mal mega gut. Musst du mal schmecken?
So
süß Vanille.
Ja, genau. Okay,
also, komm, mache ich dir den Thema parat. In dieser Zeit kannst du dazu, zum Tee gehört auch ein Gutzli. Aber okay. Das sind dann die negativen Eigenschaften. Oder gewisse Laster. Gier, Faulheit, Neid, Zorn, Egoismus.
Egoistisch bin ich gar nicht. Ich glaube, dann hätte ich nicht die Gerechtigkeit genommen. Zorn, ich bin schon echt oft hässig. Ich bin sehr emotional. Ich kann sie noch nicht.
Also, kannst du dir nachher noch erklären? Du hast die Möglichkeit, um dich rechtfertigen.
Ich habe ja Zeit. Das sind so... Boah.
Hast du die gerne?
Beste Gutzli.
Gut, also.
Yes.
Das ist unser Tea-Time. Gehen wir noch mal rüber. Okay. Ich finde, es gibt nichts gemütlicher als ein Tee.
Hey, absolut. Vor allem, es ist wie so als Kind, also seit meiner Kindheit, ich habe jeden Tag, trinke ich immer so schwarze, warte, ich nehme so Küsse. Darf ich das?
Du darfst alles nehmen, was da oben steht.
Sehr gut. Hey, das ist wirklich so das Beste. Einfach alles machen, was man will. Das ist so ein Yoga-Küsse, oder?
Ja, ist so ein Meditationsküsse.
Das ist.
Soll ich auch eins nehmen?
Gell? Es ist wie so mega nah auf dem Tisch. Und vor allem, darf ich so eins mitnehmen noch rein?
Ja, vielleicht am Schluss dann darfst du eins.
Ich glaube, jeden Tag in meinem Leben, wo ich daheim gewohnt habe, habe ich einen Tee zum Morgen getrunken. Immer einen Schwarztee mit Ingwer und ein bisschen Rotzucker.
Hey, ich war gerade vor kurzem in Sri Lanka. Wo deine Eltern herkommen, da gibt es so feinen Tee und du fährst mit dem Zug durch die Teefelder durch und schmeckst es so richtig. Ist
mega. Ja, die Familie von meinem Papi arbeitet auf so Teeplantagen. Es ist immer so, viele Frauen arbeiten dort und es ist immer so viel Handarbeit.
Ja. Wie ist das so für dich, weißt, wenn du daran denkst, eben, so der Teil der Familie kommt aus ganz anderen Verhältnissen, oder? Verdient ihr Geld und wahrscheinlich nicht so viel mit Teepflücken. Wo romantisch tönt, aber ziemlich eine anstrengende Sache ist. Du bist die ganze Zeit so gebückt oder so.
Mega,
und die ganze
mega
Zeit
schwer.
Mit diesen Körben und so. Und du verdienst, ich sage es einfach mal, ohne konkrete Zahl, aber du verdienst eigentlich mit einem Auftritt wahrscheinlich mehr als in einem halben Jahr oder Jahr. Hat man da manchmal auch so ein Gefühl von, ich schulde denen etwas? Oder ich bin denen wie so, habe gewisse Verpflichtungen gegenüber? Oder, ich erzähle ihnen das gar nicht, weil dann denken sie, was macht das so? Weißt du, die Dynamik von Geld, die irgendwie reinkommt?
Letztes Jahr war ich auch zu denken, nach irgendwie 8 Jahren oder so. Und ich habe jetzt noch nicht so oft darüber geredet, aber es ist eigentlich, seit dort, das hat mich so geprägt, so fest. Weil ich bin schon oft, ich war etwa 4-mal in meinem Leben zu Lenken, aber immer, und ich war noch ein Teenie bin oder Kind. Und dort bist du wie so, schon langweilig. Und jetzt bist du wirklich da, Mal, als ich das letzte Mal in Sri Lanka war, so bewusst wahrgenommen mit meinen Cousinen und Cousins. Wir reden über Zahlen. Ich habe mit meinem Cousin auch darüber geredet. Er hat gemeint, hey, sein Monatslohn, das sind umgerechnet, dann sind wir umgerechnet 20 Franken. Und wir haben ihn so gefragt, ja, bekommt man denn so für 20 Franken in der Schweiz? Und wie so gesehen, ends Mittag? Oh mein Gott! Und er ist dann wie so gesehen, so, hey, also, es beschäftigt mich bis heute und ich bin so nie auf etwas Richtiges gekommen.
Was hat er dort gesagt? Oder du hast ihm gesagt, es ist zu Mittag.
Er war auch einfach erstaunt. Weil wir sind, zum einen haben wir mich mega schlecht halt gegenüber ihm gefühlt. Weil ich dachte, habe ich auch niemandem gesagt. Aber es ist wie so, ich habe einen Klassenwechsel gelöst bei der SBB. Und dann habe ich mich aber so schlecht gefühlt. Und ich dachte, das war nicht 10 Stutz Klassenwechsel. Da hätte ich einfach jemandem spenden können.
Halt Monatslohn, so sagen.
Ja, voll.
Es gibt ein ganz anderes Verhältnis zu Geld, wenn du es überlegst, was zu anderen Orten.
Und seit dort bin ich viel reflektierter. Und es ist auch wie so, zum einen habe ich mich auch mega schlecht gefühlt, weil ich dachte, mit was verdiene ich denn? Das ist ja eigentlich ein absoluter Zufall, dass ich in diesen Verhältnissen aufwachte, dass ich in diesen Verhältnissen das ist ja genau andersrum sein. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nein, das bringt aber jetzt nicht, wenn ich mich jetzt einfach schlecht fühle. Und dann einfach mehr reflektierter sein. Ich meine, ich spende schon immer so viel, aber jetzt, dass ich auch meine Reichweite auch nutze, dass ich jetzt, das war schon immer eigentlich mein Ziel, gewesen, um meine Reichweite nutzen, um anderen zu helfen.
Ich sehe, das sind so Dynamiken, wo man in mir drin ist und so Beziehungen und das irgendwie für sich irgendwie so können zu lösen, dass es am Schluss Gerechtigkeit dabei rauskommt. Das ist dein Tee, den du gewählt hast. Der heisst Gerechtigkeit. Hat das auch mit dem zu tun, dass du wie willst, dass es allen gleich gut geht? Oder?
Hey, mega. Es ist für mich so ein emotionales Thema. Für mich. Ich schaue, dass ich nicht heule. Nein, aber es ist einfach, auch wenn ich da denke, eben so Armut, das Thema Armut, das stresst mich einfach so unglaublich fest. Weil es ist einfach so blöd und unfair. Und eben, es ist, ich studiere ja Sozialwissenschaften, aber es ist noch cool, um mir so die Strukturen dahinter zu entdecken.
Das ist wie so. Es ändert noch nichts, oder? Genau, dann weiss man mal Bescheid, aber es macht es auch noch
mega. Vor allem meine Kurse sind so gefühlt, ich gehe eigentlich Wirtschaft, dann wird es so und so, wird die Welt funktionieren. Und dann geht man wie in Politik und denkt so, ah ja, wirtschaftlich wird es schon so gehen, aber politisch geht es halt so und so nicht. Dann gehst du in die Soziologie und sagst, ah ja, ethnisch geht das aber so und so nicht. Und bist die ganze Zeit so, okay.
Es geht nicht.
Voll.
Was können wir denn machen?
Es ist einfach so ein Ohnmachtsgefühl, das viele in meiner Generation haben. Vor allem im Zusammenhang mit Klimawandel. Das ist auch so. Eben so ein XXL-Thema, wo du allein irgendwie nichts machen kannst. Aber irgendwie kann ich einfach so, hey, ich mache das, was ich kann. Und ich glaube, mehr geht dann mir nicht. Und ich glaube, um das einfach zu akzeptieren, das ist halt schon eine grosse Tablette zum Schlucken.
Ja, aber ich finde es gleich schön, dass du weißt, wie auch sagst, es ist ein Ziel von mir und ich möchte etwas dazu beitragen. Und nicht einfach, es ist mir egal, die Welt geht jeden Bach ab. So, ja, sondern hey, doch irgendwie eine gewisse Hoffnung, so, gleich noch irgendwie sich daran beschäftigen.
Ja, ich glaube, da habe ich auch so gerne Power Rangers. Das ist wie so, ich glaube, ich habe schon immer irgendwie eben Sachen gern geschaut, wo so Helden vorkommen. Ich glaube, auch jetzt die Marvel-Serie ist einer von meinen Lieblingsfilmen. Ich glaube, es ist wirklich so ein mega. Ich weiß auch nicht, ich glaube, dass meine Mami hat eben auch schon gemeint. Sie hat immer gemeint, ja, ich werde sicher Polizistin oder so. Weil ich einfach so, ich glaube, schon früher noch immer so auch ihnen gesagt habe, wenn sie etwas falsch machen. Das sage ich ihnen bis heute. Und ich glaube, dass irgendwie schon seit Kind auf, so eben so der Sinn für Gerechtigkeit.
Ja, das ist ja das, was die Superhelden auch machen. Die stellen eigentlich Gerechtigkeit wieder her. Also meistens eine Situation, etwas läuft nicht gut. Und dann kommen die und sorgen wieder für Ordnung, für Gerechtigkeit und dass wieder am Schluss die Balance hergestellt ist. Oder?
Ja, genau.
Ja, auf der anderen Seite das Gutsli, was du gerne hast. Du hast einen Zorn gewählt. Ist das der Zorn auf die Ungerechtigkeit oder gibt es auch Irina? Du bist wirklich eine mega sympathische Person auf der Bühne. Jetzt lernen die persönlich noch ein bisschen kennen und irgendwie habe ich das Gefühl, so, das ist etwa die gleiche Person. Es gibt auch Leute, die dann so zwei Gesichter haben, eins auf der Bühne und eins innen da. Aber du bist so sehr so authentisch und konsistent in dem Sinne. Aber wenn ist quasi, wenn wird es mal ungemütlich mit dir? Wenn kommt Rinas Zorn führen?
Ich glaube, wenn ich mit meiner Familie bin, lerne ich das am meisten raus. Ja. Mittlerweile auch sogar bei ganz, ganz guten Kollegen.
Ja.
Hey, ich bin einfach eine sehr temperamentvolle Person. Und ich glaube, vielleicht auch, weil ich in so viel meinen Job benötigt, ja eigentlich, dass ich gut drauf bin, vielleicht auch. Und eben, es ist wie so, eben jetzt auch da, also ich bin jetzt auch, ich tue nicht nur so. Aber ich glaube, dann ist wie so oft, dass ich einfach schnell hässig werde. Also das ist so, mein Papa ist eine mega temperamentvolle Person. Und ich auch. Und ich habe jetzt einfach Zorn als hässig interpretiert.
Ja,
aber hässig auf andere Leute recht schnell, wenn es einfach nicht passt.
Ich kann es fast nicht vorstellen. Ich muss wirklich sagen, wenn ich es so vor mir habe, ich kann es fast nicht vorstellen.
Nein.
Also ich will das nicht absprechen. Ich meine, mal hässig sein ist ja etwas auch gut in einem gewissen Rahmen. Also ich will sagen, es ist ja gut, mal zu seinem Gefühl zu stehen, hey, das läuft nicht gut, hey, jetzt lasse ich das mal raus, wenn man dann nicht gerade das ganze Umfeld verletzt und irgendwie gegen alle schiesst. Vielleicht, also ich weiss nicht. Aber ich finde es ja auch gut, wenn man auch die Emotionen zulassen kann und nicht irgendwie so toxisch positiv und alles ist immer gut und es gibt nichts schlecht, sondern nein, das muss man ja auch leben.
Nein, ich muss aber schon auch lernen, muss ich sagen, also es ist echt, wenn mein Web ist, einfach so, ich werde dann, es ist einfach so ein Aufbau von Energie. Das sind mir die Extreme, ich kann so gut drauf sein, aber ich kann auch wirklich recht gemein vielleicht auch sein. Und dann weiss ich auch, und zum Glück kann ich es auch mittlerweile reflektieren. Vor allem in den letzten Jahren, wo ich mehr Comedy gemacht habe, weniger Sport, habe ich es am meisten gemerkt, überraschenderweise. Also wie in dem Fall Wut, irgendwie eben in Art von Energie und Sport. Und ich glaube, es ist einfach ein Energieaufbau in mir, wo ich einfach nicht loswerden kann. Dann muss ich einfach mal anschreien. Und meistens sind meine Schwester und die, wo sie, ich glaube, sie kommt glaub, am meisten darunter. Vielleicht ist das einfach so eine Kompensation von der guten Laune. Und man muss halt irgendwie eine schlechte Laune haben. Ich glaube, ich habe genau gleich viel, ich bin gleich viel gut drauf, wie ich schlecht drauf bin. Ich glaube, das,
Ist es auch ein häufiges Missverständnis über Comedians? So, alle sind immer gut drauf, sie sind immer lustig und dann am besten ist noch so, erzähl mal einen Witz. So, oder? Also, ich bin Comedian. Ah ja, bist mal lustig und erzähl einen Witz. Oder? Das ist wahrscheinlich eines der häufigsten Vorurteile oder Missverständnis. Was gibt es sonst noch so für dich über euren Beruf? Ja,
ich glaube,
Ja, Beruf wäre gerade auch so. Ist denn das ein Beruf? Ja, aber von deinem Leben?
Hey,
und was schaffst du denn?
Gerade an der Uni im Fall hat mich auch jemand so gefragt, ah ja, was machst denn du? Und ich so, ja, ich studiere Teilzeit. Also, ah ja, was machst du denn für einen Beruf? Also nebenbei und wie so gesehen, Comedian. Und ich so, was? So, Comedian. Ah! Und dann ist, ah, ich weiß auch nicht.
Also wie, TikTok oder wie?
Ja, voll. Und es ist, nichts ist abwertend dabei, aber es ist doch wie so. Ich meine, eben, man hat selber irgendwie nicht so recht. Und man vergleicht sich immer mit anderen Berufen, das ist halt ein ganz anderer Beruf. Und dass man es überhaupt als Beruf sieht und so. Und ich glaube, ein Vorurteil ist halt auch, dass wir faul sind, dass es eben kein richtiger Job ist. Es ist halt schon ein richtiger Job, aber es braucht so ganz andere Energien. Ich glaube, auch nach einem Auftritt, ich bin einmal so fertig zum Teil, je nachdem, was für ein Auftritt es war. Weil du connectest mit Leuten, es ist halt doch wie so emotionale Arbeit, die du halt mega leistest. Und dann ist es halt vielleicht nicht eben gerade physisch. Und ich meine, alle Comedians sind halt meistens selbstständig, du hast keine bezahlte Ferien, man überarbeitet sich halt dann oft, obwohl man sich es immer mega chillig vorstellt, weil es das Gefühl, eben, du schreibst 10 Stories und vielleicht sind 3 davon mega gut. Oder 3 davon sind gut und 2 davon sind mega gut. Und ich glaube, es steckt einfach viel mehr Arbeit dahinter. Und was halt einfach der Beruf vom Comedian ist, ist, du lässt es halt einfach aussehen. Das ist halt auch Teil des Jobs.
Es muss ja so locker flockig daherkommen.
Es muss so daherkommen.
Die Leute das Gefühl haben, so, ja, du bist jetzt gerade irgendwie vorangekommen, hast es nachgegessen, gehst auf die Bühne, hast es ein bisschen lustig und gehst wieder heim, das ist alles spontan so in den Sinn gekommen.
Voll. Wenn, manchmal gibt, vielleicht gibt es vorhin Arbeit, das ist ja voll dahinter, aber es ist halt wie viel mehr Arbeit, die dahinter steckt. Und ich glaube, ja, voll. Ich glaube, das sind so ein bisschen die, das eben so in dem Sinn, was für ein Job das ist.
Ja, eben, es gibt jedem Job auch Schwierigkeiten. Aber das Schöne ist ja gleich, du kannst so, in so etwas wie in einer Bestimmung leben. Also, das ist so dein, das ist so, du hast vorhin gesagt, so, es ist irgendwie einfach so Schicksal, hat das so gefügt. Das ist das, was du jetzt musst machen musst. Quasi dein Job da auf dieser Welt. Und ich nehme an, es ist ein schönes Gefühl, zu sagen, hey, ich kann einen Teil oder ich kann mein Leben irgendwie so bestreiten mit dem, was ich gerne mache.
Unglaublich. Und darum fühle ich mich eben dann auch wiederum schlecht. Weil eben zum Beispiel meine Eltern, meine, die sind hier hergekommen. Die haben, klar, mein Papi wäre zum Beispiel Goldschmied oder so, hätte ich ja gelernt in Sri Lanka. Er macht jetzt auch den ersten Best Job genommen. Das ist nicht natürlich nicht sein Traumberuf. Genauso wenig wie meine Mami. Sie ist Putzfachfrau. Und das ist wie so, ich meine, klar, eben, es ist jetzt nicht so, dass es nicht ihr Albtraum dort ist, aber es ist halt nicht ihr Traumjob, im Gegensatz zu mir. Und wenn ich so merke, andere müssen halt eben wie meine Eltern einen Job machen, was sie eigentlich nicht wollen, sondern nur für den Zweck, zum Geld zu verdienen. Ich glaube, so etwas könnte ich nie. Und ich glaube, einfach weil ich in dem Luxus aufgewacht bin, dass ich schon immer konnte das machen, was ich auch wollte. Und dass jetzt auch das mit dem Comedian, dass das einfach geklappt hat, das ist wie so andere. Da merke ich jetzt auch, wenn ich mit meinem Solo unterwegs bin. Ich glaube, für andere ist das halt so der Traum, um eben so
das eigentliche Programm haben, genau, und es geht nur um dich und
die Locations. Ich meine, eben so Premiere war ausverkauft, Bern war ausverkauft. Es sind wie so mehrere Städte sind irgendwie ausverkauft. Und das ist wie so, eben, ich muss immer wieder auch so ein bisschen auf den
Boden kommen. Löst das Stress aus dann? Also wenn du so siehst, es ausverkauft, oder vielleicht auch das Gegenteil, wenn du merkst, oh, dort läuft es mit dem Billett nicht so gut, ist das dann Stress mehr als das andere Freude? Also auf was hast du denn den Fokus? Weißt, positiv oder negativ?
Ich glaube, es stresst mich immer so ein bisschen. Eher negativ, obwohl es eigentlich ein bisschen positiv wäre. Auch genau zu Bern, ich habe mir dort mal voll keine Werbung gemacht und irgendwie ist trotzdem so schnell ausverkauft. Dann habe ich gesagt, okay, wer kommt jetzt? Das, ich hatte richtig so Angst gehabt, dass jetzt mir so Leute kommen, go judgen. Und bei der Premiere ist ganz krass, da bin ich wirklich etwa, ich habe so ein bisschen erzählt, am Anfang so 8-mal am Tag auf der Casino-Theater-Website gewesen.
Gehen schauen, ob es noch Billett hat.
Etwa wirklich stündlich bin ich auf der Website so, okay, es ist ein Billett weg, oh, jetzt ist noch keins weg, oh, jetzt sind 5 weg, geil. Das ist wirklich, hey, das ist... Das ist
ein bisschen too much dann, oder?
Hey, unglaublich. Also. Und ich meine, ich war es nie gewöhnt, dass ich jetzt verantwortlich bin, dass jetzt Billett ausverkauft werden, weil ich bin halt immer in einem Ensemble auftreten, also nicht auf der Bühne, aber wie es mehrere
Comedians sind. Das Teil von etwas und so, ja. Hast du, oder jetzt hast du all die Sachen im Kopf. Wie viele Billett habe ich ausverkauft? Meine Eltern sind im Publikum, Freunde sind da, mein erstes Solo-Programm, alles das baut sich dann so auf. Und dann ist irgendwie Abend um 8 Uhr, das Programm startet und dann musst du auch wie ready sein. Was machst du so in den letzten paar Minuten oder so, um dich wie fokussieren? Hast du irgendein Ritual? Hast du irgendetwas, das immer im gleichen Ablauf muss sein?
Ich wünschte, ich hätte so eine Routine. Ich glaube, so eine Routine würde mir mega gut tun. Aber hey, bis jetzt im Fall, es ist einfach so, in mich hineingehen und einfach so, hey, einfach probiere an die möglichst guten Momente zu denken. Und klar sind die Negativen immer doppelt so schwer als die Positiven, aber trotzdem einfach, was natürlich mega toll ist, dass ich auf dieser Tour den Milan Milanski habe, der Opener macht. Das ist immer toll, wenn man immer so ein bisschen die gleiche Person da hat. Im Fall, ja, nein, so eine Routine habe ich bis jetzt nicht, aber ich bräuchte also, wenn ich wüsste,
ich finde es gut.
Sei Bescheid.
Ich höre von so Sachen einfach immer Musik. Das ist das auch nicht genau. Also, ja. Da kommst du in deine Bubble rein irgendwie und ja, so Musik hören und irgendwie auch gar nicht mehr zu viel mit allen quatschen. So. Sonst verlierst du dich irgendwie so ein bisschen. So ein, so für sich sind wie so überlegen, hey, was will ich eigentlich nachher kreieren? Das wäre auch eine Frage für mich. Ich habe mal darüber gelesen. Oder wenn man gemeinsam lacht, tut man eigentlich den Atem synchronisieren. Mm. Weil alle dann im gleichen Moment etwa in einer ähnlichen Frequenz so durchs Lachen oder so, ein- und ausatmen. Und dass das nebst dem, dass natürlich Humor verbindet, auch durchs gemeinsame Atmen eigentlich. Wie so eine, dass Humor eigentlich auch eine Atemübung kann sein.
Ja,
es geht vielleicht ein bisschen weit, aber weißt, geht es dir auch darum, sich etwas wie eine Gemeinschaft und so ein Miteinander kreieren? Oder was ist deine Intention, wenn du auf die Bühne gehst?
Ich glaube, über die Intention habe ich mir nicht einmal so lange Gedanken gemacht. Aber das ist wirklich erst seit dem Start von dem Solo, wo ich mir wirklich intensiv anfangen überlegen, hey, was will ich genau eigentlich? Ja, aber es ist auch voll okay, wenn man noch keine Intentions hat auf der Bühne und trotzdem auf der Bühne hat. Aber hey, zum einen ist es natürlich in erster Linie ist es natürlich Unterhaltung. Es ist auch ein Raum zu bieten, wo sich alle sicher und aufgehoben fühlen. Das ist mega wichtig für mich auf der Bühne, dass ich wie eben den Raum kreieren kann, wo auch vielleicht verschiedenste Menschen drin hocken und vielleicht über eben das gleiche lachen können. Ich finde das etwas unglaublich Schönes. Was ich natürlich dann auch beachten muss, dass ich dann meine Positionierung, je nachdem, eben schauen muss, wo ich sie auch nicht tue, dass sich immer noch alle willkommen fühlen.
Das wäre noch eine Frage. Oder? Humor, also Humor kann etwas mega Positives sein, wenn man es gesagt hat. Oder alle lachen irgendwie über das Gleiche. Man merkt, wie auch, es baut ja Barrieren ab. Also wenn man sich gerade auf der Bühne, wenn man auch über seine eigenen Fehler redet, dann baut das ja Barrieren ab. Man denkt so, der Person geht es, der Rina geht es genau gleich im Alltag, die hat auch immer einen Stress mit dem und so. Und das baut irgendwie so Barrieren ab und also gewisse Erwartungen, die man sich selber auch hat. Aber Humor kann ja etwas mega, man kann fast sagen, negativ sein, weil man kann sich auch direkt über jemanden lustig machen. Also meine, früher noch hat man irgendwelche rassistische Witze gemacht, sexistische Witze. Das ist irgendwie in den 90er Jahren ist das ein normales Programm gewesen, oder?
Ich meine, ist es bis heute manchmal normal.
Ist leider bis heute teilweise noch ein bisschen. So, und wo ziehst du für dich wie die Grenze? Oder wo merkst du für dich auch, weil es braucht ja schon gewisse Schärfe und Spitze im Programm, so, dass du irgendwie auch etwas kannst abzielen kannst, aber du willst ja gleich nicht irgendwelche Leute fertig machen. Das ist immer ein guter, richtiger Balance.
Der Grad ist auch so schmal und ich bin eben darum so froh über jedes Feedback, einmal, das ich bekomme, also vor allem konstruktive Feedback, weil eben, ich glaube, es ist einfach so, ich habe natürlich bei jedem Joke, jeder Geschichte, die ich erzähle, denke ich mir so, vor allem, wenn es irgendwie in die Nähe kommt, hey, kann ich mit dem jemanden verletzen, potenziell? Und ich glaube, sich so, um das Gedanken machen, das ist etwas mega ein kleiner Aufwand. Ich finde, das können natürlich auch mehr Menschen machen, weil es ist einfach ein minimaler Aufwand von, okay, wer könnte das alles betreffen? Ah, okay, verletze ich oder nicht? Und darum, ich schaue einfach immer, dass ich von dem meistens rede, was mich betrifft, in dem Sinn, wenn mich etwas betrifft, das gibt mir nicht ein Freiticket, jetzt darfst du über alles Witz machen. Sondern
zum Beispiel? Oder über dich?
Hey, ich glaube, es ist einfach zum Beispiel eben über Tamilen und Tamilen aufziehen von daheim. Ich glaube, ich mache viel mich lustig über Tamilisch, aber auch die ab und zu ausserirdische Kultur. Aber nicht, weil ich einfach von dort komme und einfach ein Freiticket habe, sondern einfach, weil ich denke, ich komme von dort und habe einfach so viel, genug Ahnung über das, dass ich glaube, davon reden kann. Und das gut einschätzen kann, wo das jetzt genau ist. Und ich probiere halt auch immer, ich meine, das ist halt eben das Probieren, immer genug Ironie oder eben Sarkasmus dahinter zu setzen, dass vielleicht Leute checken, wie meint sie das echt.
Dass es wie so eine andere Ebene noch drin hat. So.
Genau, das wird die Leute vielleicht, ich finde auch immer cool, wenn wir die Leute auch selber ein bisschen studieren müssen. Und dass vielleicht sie überlegen können, okay, aus welcher Absicht hat sie das echt gesagt. Und dass wird die Leute selber drauf kommen. Und ich meine, ich probiere auch, zum ein gewisses Image von mir zu aufbauen, dass die Leute, wenn ich dann etwas viel Kritisches sage, verstehen, aus welchem
Dass es eigentlich wie so eine Figur ist von dir, also aus dem Image herauskommt,
oder? Ich glaube, die Frisur. Ich glaube nicht, dass ich eine Figur spiele, aber ich glaube, wenn ich meistens, bei mir kommt es immer, wenn ich etwas erzähle, aus einer mega guten Intention. Ich habe eigentlich keine Sachen, die ich mir irgendwie über die Fertig mache oder so. Und ich glaube, ich probiere einfach möglichst das Gefühl, darum bin ich eben, glaub, so offen auf der Bühne. Ich tue wie meinen Charakter recht fest offenlegen, dass die Leute mich kennenlernen. Und dann, wenn ich dann etwas sage, dass die Leute dann denken, okay, drin ist schon so und so und so. Und das hat sie wahrscheinlich so und so gemeint.
Also mit dieser Offenheit gewinnst du eigentlich wie Vertrauen.
Genau.
Und durch das weiss man, sie meint es nicht böse. So, obwohl einfach mal ein Spruch mega böse ist.
Und vielleicht ist der Spruch auch böse gemeint. Ja. Ich glaube, je nachdem der Inhalt, dass die Leute denken, aha, oh, vielleicht der Spruch über Rassismus ist vielleicht ihr wirklich passiert. Vielleicht würde sie über das aufmerksam machen. Oder aber vielleicht, dass eben manchmal sage ich es auch mit so einem Schenkelklopf oder so, dass wir so meint, hey, ich habe den Spruch schon mal gehört, aber ich finde ihn eigentlich voll blöd. Aber ich sage jetzt auf der Bühne, dass ihr wisst, dass ich ihn blöd finde. So ein bisschen so.
Ja, eben. Also ich kenne das von anderen Comedians, schon mit ihnen geredet habe, in der heutigen Zeit. Es ist nicht so einfach mehr. Oder, ja, wirklich, es ist nicht so einfach. Es braucht ein bisschen mehr Aufwand. Also man kann es wie auf zwei Seiten sehen. Das ist nicht mehr so einfach wie früher. Man einfach über alle und jeden können einen Witz machen. Man muss sich ein bisschen bewusster sein. Aber es ist ja auch eine Arbeit, wo man ja, also irgendwie auf sich nehmen. Ist ja nicht, also ist, man kann heute darf man über nichts mehr lachen. Ja, das ist es ja nicht. Oder? Nein, es braucht einfach ein bisschen mehr Investitionen.
Voll. Drin, und dafür freuen sich dann vielleicht auch mehr Leute. Vielleicht fühlen sich dann, also vielleicht keine, eben, jetzt machen wir gewisse Jokes, wenn man dafür sind auch gewisse Menschen auch nicht mehr beleidigt oder fühlen sich wohler in einem Raum oder sind eben mehr parat zu Comedy-Shows gehen. Ich glaube, es ist einfach ein Aufwand, ein Ertrag, den man halt bekommt. Ich glaube, bei allem. Ich finde einfach, das ist so der minimalste Aufwand. Ich glaube, ich bin halt einfach mega mit dem jetzt aufgewachsen, dass man einfach auch mal überlegt, bevor man redet. Böse
gesagt. Das war die Heisung, wenn man mal ein Zeichen so lässt, jetzt einmal.
Ja.
Man gesagt, hey, was soll das?
Ja, voll. Ja. Ich meine, ich glaube, meine Eltern haben mich auch immer schon, ich glaube, sie sind jetzt nicht mega, ich glaube, auch wenn ich mit ihnen könnte, jetzt nicht über das Thema Gender reden, weil natürlich das wieder voll nicht ihren Lebensbereich. Ich glaube, es sind genug andere Sorgen in dem Sinn. Aber einfach ja immer mit dem so, hey, eben, leben und leben lassen, tu Gutes, erhalt Gutes, einfach immer so sehr moralisch und immer gewissenhaft erzogen. Und ich glaube, für mich denke ich mir auch so, hey, ich denke mir einfach so, wer wäre, wenn ich in dieser und dieser Lage wäre? Und mir würde es ja auch nicht toll gehen. Würde ich mich jetzt freuen, wenn das und das nicht gesagt wird? Und ich mir so, ja, voll, okay, gut, dann sage ich das. Also, das ist einfach so etwas mega Simples für mich. Also, ich glaube, wenn ich einmal jetzt so Inhalt gesehen von den 90ern, so, dann würde ich so,
ja, das ist wirklich.
Ist doch schön, dass es jetzt nicht mehr so ist, oder? Ich glaube, heutzutage darf man vielleicht sogar mehr reden als früher. Ich weiß nicht, ob das eine gewagte These ist. Aber dafür darf man doch heutzutage über so mehr Tabus und so reden. Man darf nicht, man macht es einfach auch.
Viele Sachen sind auch enttabuisiert worden. Mega. Psychische Gesundheit, irgendwie Körperlichkeit, also, aber eben nicht mehr einfach im es darüber lustig machen, sondern es irgendwie so ein bisschen ernst nehmen.
Boah, das ist eigentlich voll. Da hat ja kein Kind, das habe ich erst jetzt gerade gehabt. Boah.
Schön.
Wird viral gehen.
Schön, wenn er da Erkenntnisse hat im Space. So, du hast Image angesprochen, oder? Irgendwie angefangen hat das alles mal so mit so einem Versuch. Hey, Comedy ist noch lässig, dann oben läuft noch gut. Jetzt plötzlich ist man irgendwie in grossen Bühnen, grossen Talkshows und so weiter. Und dann plötzlich wird aus der Rina Krishnaraya, die gerne Comedy macht, wird eine Marke. Oder? Es wird das, ich sage es jetzt auch, es wird ein Business. Oder? Das ist plötzlich, man bucht einen grossen Saal, ja, dann müssen wir den auch ausverkaufen. Wie behaltest du dir in dem Sinne die Lockerheit und die Freude und eben nicht, dass alle zwei Minuten schauen, wie viele Billets sind verkauft? Wie
machst du das? Sagst du es mir? Nein.
Ich bin apropos, wenn wir eigentlich wieder raufsitzen, was meinst du? Es ist schon gemütlich da unten.
Sehr bequem, aber ich merke auch für meine Augen. Wird man auch schon alt? Nein, ich bin... Also ich glaube, das ist sicher wichtig, zum immer reflektieren. Ich bin grundsätzlich reflektiere gern und bin mal ein bisschen zu viel, aber das ist einfach immer so, hey, eben, warum bin ich da, warum mache ich das, macht mir Freude. Und es ist wie so, ich habe mega Angst in dem Sinn, dass irgendwann so wird, dass eben so ein Job wird. Und es ist eigentlich nicht eben nur ein Job sein, sondern es ist wie meine Leidenschaft, so das, für das ich brenne und für das, wo ich eben bis um 3 in der Nacht aufstehe und brauche 2 Stunden Schlaf und dann, ja. Und es ist wie so, es ist mega schwierig. Also ich bin selber mega am herausfinden, wie das echt geht. Und ich glaube, es ist einfach eben Konstanz, hey, wo bin ich? Und ich nehme jetzt auch immer Kollegen und Kolleginnen mit an Auftritt, die auch einfach mega gut tun, um eben mit Leuten aus meinem Umfeld zu chillen, die mich einfach seit immer kennen. Ja. Und mit ihnen bin ich halt auch nochmal anders, als wenn ich mit anderen Comedians bin, weil man in ihrer Comedy-Bubble ist.
Damit du den Anschluss nicht verpasst. Weil dann ihr Leben geht weiter. Von deinen Freunden, die du seit Kindheit auch kennst. Die studieren auch, erste Jobs, irgendwann eine Family. Und du bist so in dieser Comedy-Bubble. Und dann merkst du nach ein paar Jahren so, ah, stimmt, euer Leben ist ja auch noch da. Ist das generell unter Freunden, in Freundschaften, eine Dynamik, die spielt, so plötzlich ist Rina quasi Sex jetzt ein Star? Oder zumindest sie wird erkannt auf der Straße. Sie ist irgendwie bekannt und Freunde nicht. Hat das auch schon Schwierigkeiten gegeben dort?
Bis jetzt noch gar nicht. Ich glaube, eben darum habe ich einfach so ein Glück, dass ich so ein tolles Umfeld habe. Dass wirklich meine engsten Kollegen, die sind einfach auch irgendwie dabei in dem Ganzen. Ich probiere sie einfach immer mitzuziehen in mein Leben quasi. Sie einfach auch dabei sind und Teil davon sind. Das ist einfach auch so schön bei der Premiere. Also jede Person, die eigentlich so nahe dabei war, auch dort gehockt ist. Und auch, die sind auch alle Teil von der Premiere. Meine Kolleginnen sind von mir gekommen, haben Ballon aufgeblasen, Deko aufgestellt. Das hat nicht irgendein Team gemacht, sondern das sind immer noch sie gemacht.
Das Family-Ding eigentlich, also Family- und Freunde-Ding. So, ja.
Mega, es muss fast, weil an dem Tag, wenn ich einfach so, also ich bin einfach so, ich weiß auch nicht, außer mir gewesen. Ich glaube, ich hätte mir nicht leisten können, dass irgendjemand fremd kommt und ich mit dieser Person nicht interagieren konnte. Ich kenne jetzt meine besten Kolleginnen seit der Kante. Und ich glaube, darum, das ist halt auch so schön, weil sie mich seit schon so lange kennen. Sie wissen, wie ich bin. Und ich glaube, so viel verändert habe ich mich dann auch vielleicht noch nicht. Ja, voll.
Schön. Man sieht das auf den Bildern, die du mitgebracht hast, mit dem Sender schon geredet oder deine Familie am Lift. Dann in der Mitte der Milan, der dich begleitet auf dem Programm. Ich glaube auch ein Freund ist von dir. Rechts sind es Freunde und Freundinnen. Wir haben dort noch einen Fehler gemacht. Ich glaube, ganz rechts auf dem Bild, es hat keinen Platz mehr gehabt, sind. Wer sieht, würde man dort sehen?
Ausgerechnet meine Schwester und mein Freund sind abgeschnitten.
Okay. Die anderen kennst du gar nicht auf dem Bild. Aber die kennst du schon.
Ja, natürlich.
Aber sicher zwei nähere Personen.
Es sind zwei nähere Personen. Ja, dann denke ich, okay, meine Familienbild haben wir eigentlich schon fast meine Schwester auch.
Jetzt ist sie leider nicht drauf, es tut uns leid.
Nein, ist alles gut.
Aber jetzt gerade so Freunde oder deine Family, haben die auch mal Mühe, wenn du Witz machst oder Sprüche machst oder so auf der Bühne über eure Familie? Also sagen sie nicht so, hey, im Fall, also, das haben wir nicht approved, das erzählen.
Ich glaube, das Ding ist, ich weiß nicht, ob das je vielleicht mal machen sollte, aber ich glaube, meine Eltern kennen einfach, glaube ich, den Inhalt von meinen Jokes nicht eins zu eins. Mhm. Sie kennen wie Themen grundsätzlich bei allen Reden. Und ein, zwei Bits kennen sie auch und verstehen sie auch. Aber halt wirklich nicht alles. Und ich glaube, bei ihnen ist es wie so ein bisschen, hey, solange es gut ankommt, Und wenn ich sie nicht namentlich erwähne. Und ja, hast du schon eins der Storys, die ich gerne auf der Bühne mal erzählen würde? Und ich so, nein, das mache ich sicher nicht.
Das ist das eine Grenze. Das braucht nur eins, zwei Jahre.
Ja,
hey, wir machen auch schon etwas Neues. Und zwar, ich habe einen kleinen, also so ein bisschen ist er nicht mal, ich habe einen Würfelapparat.
Ein Würfel?
Das heisst der Würfel der Wahrheit. Du darfst ihn würfeln und jedes Symbol gibt dann quasi eine Frage. Du kannst ihn irgendwie da am Boden, du kannst ihn auch auf dem Sofa,
ja, komm, machen
wie, du, wie
Sofa.
Du willst. Du kannst ihn auch zu mir rüber. So.
Okay.
Und dann schau mal, welches Symbol
es ist. Das ist schwer, ich darf nicht zu Gott weiter.
Es ist recht schwer. Ja, eben, du
hast nur recht massiv. So ein bisschen, ja.
Ich fang dir an einen auf.
Okay. Herzschmerz.
Herzschmerz ist das erste Mal Heartbreak. Magst du dich erinnern? Ganz kurze Story.
Hey, im Fall nicht. Weil beziehungstechnisch hatte ich wirklich meinen einen Freund und das war mir.
Okay.
Ich glaube, mein erster Heartbreak. Ah, doch.
So im Kindergarten mal irgendwie.
Kinderliebe. Ja, das ist. Das Krasse ist, die Story habe ich ihm erzählt auf einem Open Mic, wo er per Zufall im Publikum gehockt ist.
Nein.
Und ich einfach nicht gewusst. Und es war ein krasses Ding. Das war immer so ein bisschen Tabu, so Thema Liebe daheim, weil das ist wie so für Erwachsene und sicher nicht für Kinder. Und Kinder haben keine Beziehung in dem Sinn, das war immer so ganz klar bei mir daheim. Aber trotzdem hatte ich dann immer den Crush auf den einen, den Yannick, der darf jetzt sagen, er weiss es. Und dann habe ich wieder daheim so einen Liebesbrief geschrieben mit so «Ja, nein, vielleicht». Und dann haben sie dann so gegeben. Und dann bin ich so in die Spielestunde, das war so eine kleine erste Klasse oder so. Und dann kam er aber so gekommen und hat so gesagt, «Oh nein, das ist weh, das ist voll grusig». Und jetzt mal so angeworfenes Blatt. Und dann musste ich so tun von meiner Kollegin, als ob ich nichts von dem gewusst hätte. Und das ist wirklich...
Und den Brief habe ich nicht geschrieben und so dabei innerlich.
Hey, innerlich ein bisschen so dead inside. Tschüss.
Oh yeah.
Ja, nein.
Das und das ist... hast du erzählt und er war im Publikum.
Voll, und er hat alles nicht gewusst. In dem Sinne hat sich voll nicht mehr daran erinnert.
Okay. Nachher haben wir zusammen geredet und ja, voll, was hat er dann gemeint?
Ja, voll. Das war vor einem Jahr so. Hey, er hat es mega lustig gefunden. Oh yeah. Ja. Alle haben auf Janik einen Crush gehabt, dort mal. Es war halt wirklich so, es war irgendwie mega herzig. Und irgendwie... Ja, also wir sind alle Kinder, wir sind alle herzig, aber ja, das ist schon... Ich meine, ich weiss, dort war es voll nicht so schlimm, aber so... Ich glaube, das war als Kind, ist mir glaub, schon nicht so gut gegangen an dem Tag. Ich bin so gesagt, okay, nein. Ah ja.
Aber, hey, schauen wir noch schnell ein bisschen führen. Jetzt haben wir irgendwie deine ganze da, Kindheit aufwachsen in Comedy, was du heute alles machst.
Ja.
So, Rina in 5 Jahren, in 10 Jahren, Was macht sie? Was wünschst du dir? Oder würdest du auch gerne einfach heute den Pausenknopf drücken und sagen, genau so soll es für immer bleiben? Oder wo siehst du deinen Weg?
Nein, ich glaube, wenn es so bleiben würde, wäre man viel zu langweilig. Obwohl ich
zu langweilig?
Ja, sicher.
Du machst so vieles. Ja. Kann es auch noch langweilig sein.
Schon.
Aber du brauchst wieder neue so Stimulation, oder?
Ja, ich glaube schon. So neue Challenges. Ich glaube, es ist auch immer so etwas. Ich meine, auch nach dem Swiss Comedy Award. Es ist wie so, nachdem ist wie so, ich habe unbedingt etwas gebraucht, das ich anschaffen kann. Darum ist auch so schnell dann doch auch das erste Solo gekommen. Und jetzt auch nach dem ersten Du hast jetzt einfach den Anspann, um das Programm durchzuspielen. Nach dem Programm muss ich wahrscheinlich ein neues Programm oder ein neues Projekt haben, wo mich darauf anspannt. Ich glaube, ich habe immer so den Antrieb und auch klar, intern, aber auch extern ein Ziel zu haben.
Hast du das schon mal erlebt, dass so ein grosses Ziel, das du darauf hinschaffst, dann nachher eigentlich enttäuschend war in diesem Moment?
Ich glaube, das ist einfach so bei gewissen Auftritten. Ich glaube, noch nie etwas bei mega grossem. Das ist auch bei gewissen Auftritten, wo ich dachte, also, boah, das ist voll geil. Dann ist es irgendwie voll in die Hose gegangen, weil ich nicht so gut performt habe, weil das Publikum vielleicht nicht so gut drauf war, wie ich mir das gedacht habe. Und wenn ich halt einfach auch oft habe, vor allem jetzt mit der Solotour, vor allem bei der Premiere ist das gewesen, dass du einfach so lange auch schon auf etwas hin schaffst und so oft, dass du träumst und so. Und dann ist es vorbei. Und jetzt. Jetzt ist es so.
So eine Leere dann?
Voll. Total. Und ich bin oft. Also, auch jetzt noch den einzelnen Solo-Shows. Das ist jetzt so nicht so krass wie bei der Premiere, weil das ist ja wirklich so der eine Moment, wo du darauf hinschaffst. Aber bis ich mich von der Lehre erholt habe, das sind so gefühlt so zwei, drei Wochen gewesen, wo immer so ein bisschen eben einfach eine gewisse Lehre. Ich habe ja noch genug zu sonst, aber das ist ganz, ganz komisch.
Also ich kann mir vorstellen, gerade wenn man es so oft so lustig hat, oder, dann irgendwie ist man dann auch mal ausgeschossen mit den ganzen Endorphinen und so. Und dann kriegt man auch das Thema Balance, oder kriegt man so ein Gegenteil. Wenn bist du auch mal weißt, so einfach auch traurig oder du lachst viel, ab was heulst du am meisten?
Ich glaube, immer wenn ich so irgendwie, dann immer so am Abend irgendwie, so wenn ich so Gespräche habe, ich eben zum Thema so Gerechtigkeit oder Sachen, die mich einfach ärgern. Manchmal, wenn ich hässig bin, im Frühling manchmal. Und ich glaube, grundsätzlich Sachen traurig mache ich mir einfach, wenn ich eine Überforderung. Das ist natürlich, wenn ich wie so enttäuscht von mir selber. Ich habe natürlich eben grosse Ansprüche an mich selber. Und wenn ich die nicht erfüllen kann, dann bin ich immer so ein bisschen, ich bin immer so ein Mensch, der gerne so ein bisschen, wenn Sachen so ein bisschen laufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und wenn sie halt nicht so vorstellt, dann ist es halt immer so ein bisschen so, oh nein, wieso? Und ich glaube, es ist wie so ein bisschen das. Ich glaube, ja.
Kommen wir langsam zum Schluss dann, aber so eine ganz, ganz grosse Frage, was es eine Antwort gibt. Kann Humor die Welt verändern?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich wünsche mir sicher ganz, ganz fest, dass man die Welt verändern kann. Ich glaube auch daran. Ich glaube, die Welt verändern, dass die Frage ist, habe ich jetzt schon die Welt verändert? In dem Sinne, es ist wie so
welche Welt auch, oder?
Ja, genau. Wie so die ganze Welt, das wird schwierig. Ich meine, für das müsste ich, glaube ich, in dem Sinn auf Englisch dann fast Comedy machen, dass ich in dem Sinn die sprachliche Barriere dann nicht mehr so gross ist. Ich glaube, dass man vielleicht mit der Reichweite, die man dann durch Comedy vielleicht bekommt, etwas verändern kann. Das ist wie in dem Sinn mein Ziel.
Ich habe darüber gelesen, wenn man lacht, dann senkt das das Stresslevel. Und weniger Stress bedeutet auch, das Immunsystem funktioniert besser. Findest du eigentlich, Krankenkassen sollten die Psyche von dem Comedy-Programm finanzieren? Ja. Sollen wir das können irgendwie angeben bei der Krankenkasse?
Können wir das hier in der
Prävention,
Sendung
oder?
ich finde es auch total. Oh mein Gott,
macht einem gesünder am Schluss. Gesünder.
Stimmt. Ja. Außer man hat so einen Lachkrampf und dann geht es einem nicht mehr so gut. Also
Physio.
Ja.
Das Gehäuse massieren.
Das ist oder so Krankenkasse. Ja, nein, da finde ich. Es ist halt schon, also es passt halt schon gesund. Ja, ich liebe, glaube Sitcoms, es geht mal einfach besser, wenn ich das schaue. Es ist wirklich, doch.
Ein anderer Faktor, den ich recherchiert habe, Kinder lachen bis zu 300 Mal am Tag und Erwachsene bis zu 20 Mal. Also irgendwie massiv viel weniger. Der Ernst vom Leben kommt dann irgendwann. Also ich habe das so gehört. Ja, wenn ein Studium fertig ist und musst arbeiten, dann kommt dann der Ernst vom Leben. Ja. Ich habe das immer so als grosse schwarze Wolke gesehen, der Ernst vom Leben. Cool. Kommt jetzt dann. Er ist gar nicht so richtig gekommen, aber sicher gibt es so irgendwie Zäsur. Aber wie entgehst du am Ernst vom Leben? Wie rennst du dann davon? Was ist dein Mechanismus?
Aktives Rennen. Aber dich genug Joggen. Bist beschäftigen. Ja.
Aber rennen
auf... Joggen auf Rorschach. Ja. Nein, ich glaube, ich bin auch schon oft, der Ernst vom Leben, der hat mich halt schon, dadurch, dass ich halt bei meinen Eltern schon oft ein bisschen ausgeholt habe, sie haben mich natürlich nie spüren lassen, was ihre wirklichen Probleme sind, wo einfach mega das Glück ist, zum so aufwachsen, dass man quasi die Probleme der Eltern nicht voll mitbekommt, aber doch mehr als andere Kinder. Und darum bin ich, glaube schon immer sehr also habe ich immer so ein schon ernste Seite gehabt, ich habe immer so ein gewusst, mhm. hey, um das geht, um das. Aber ich glaube, ich kann das gut in dem Sinne abwenden, so mhm. den Ernst vom Leben, weil ich einfach mhm. so, hey, wohl, vielleicht bin ich ein bisschen zu ernst. Vielleicht bin ich schon voll im, vielleicht bin ich der Ernst.
Du bist vielleicht der Ernst vom
der
Leben.
Der Ernst vom Leben.
Schön bist du da im Space, Ernst vom Leben. Rina, mir gut, ich habe im Fall jetzt zum allerletzten Schluss noch etwas für dich. Du hast die am Anfang schon gesehen,
ja,
da unten versteckt.
So
und zwar sind das Glückskeks.
Ja.
Die haben einen Spruch drin, du kennst sie. Und du hast mir gesagt, das sagen deine Lieblingsgutzli.
Ja, also
sie sind, sind staubtrocken.
Nein, aber sie sind wirklich, sie sind so ganz wie ein Vanillegeschmack. Und ich finde einfach so, das ist doch so innovativ in einem Keks. So, ja.
Zwei Sachen auf eins.
Zwei Sachen auf einmal. Das ist mein Fachgebiet. Oh.
Hey, zieh dir einen raus, mach ihn auf und ich wundere, was drin steht für dich, für die Zukunft. Hast du viel über deine Zukunft geredet? Ja. Oder was da als Glückskeks oder das Universum noch darüber sagt?
Ja, genau. Nimm das Leben nicht zu ernst.
Ja, genau.
Sehr gespannt. Ich muss schauen, dass ich nicht zu sprüssele.
Ich kann schon.
Okay, soll ich es auf Deutsch angeben? Okay. Oh, Lachen lässt sie jünger fühlen und aussehen.
Aber von dem haben wir es gehabt.
Von dem haben wir es gehabt.
Lachen macht
krass.
Gesund.
Lachen macht gesund. Und eben, das ist eigentlich mein Geheimnis. Eigentlich bin ich schon 50 Jahre.
Beauty-Geheimnis.
Ja, genau.
Lachen macht jung und
sehr
gesund.
Cool.
Ja, dann werden wir mal sehen, ob das bei dir, wie lange das so weitergeht und
danke.
Wie. Und danke, dass du bist stark im Space. Danke, dass du alles mit uns teilt.
Danke für die Einladung. Es war sehr, sehr eine gemütliche Runde.
Sehr schön. Danke, Rina.
Mega cooles Konzept. Vor allem mit der guten Team.
Schön, schön. Das freut mich. Dass das Teil so funktioniert hat, nehmen wir uns das Schuhe aus. Also.
Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Den Space kannst du übrigens nicht nur hören, sondern auch gratis schauen. Alle Folgen findest du jetzt auf Join.
The Space wird dir präsentiert von IKEA.